The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue, sommerlich warme Woche. Heute ist Montag, der 29. Juni. Wer die Zukunft verstehen will, muss die Geschichte studieren. Das hilft, tja, insbesondere im Fall von Donald Trump, das Kalkül seines Iran-Feldzuges zu begreifen.
Overnight, the United States launched a new round of strikes against Iran in response to the IRGC targeting yet another oil tanker. According to U.S. Central Command, a variety of different targets were hit, including military surveillance systems and mine-laying capabilities.
Fakt ist, die Waffenruhe ist das Papier nicht wert, auf dem sie steht. An diesem Beispiel lässt sich aufzeigen, die Niederlage wird in der Geschichte selten als Niederlage eingeräumt, sondern meist als Motivation für weitere Eskalation benutzt. Der Krieg endet oft nicht mit dem Frieden, tja, auch wenn wir uns das so inständig wünschen, sondern mit erneuter Mobilmachung. Moving the Goalposts nennen das die Strategen in Washington, zu Deutsch die Verschiebung der Torpfosten. Das Tor wird kleiner, größer oder ganz woanders aufgebaut. Mit dieser Verschiebung der Torpfosten wird die öffentliche Aufmerksamkeit verlagert. Die alten Bewertungskriterien für Sieg oder Niederlage verlieren auf einmal ihre Bedeutung. Der Torpfosten wandert. Das Ziel ist woanders hingelaufen. Das neue, größere Ziel nimmt der Niederlage ihre Finalität und deutet sie jetzt als Zwischenstation auf dem Weg zum Sieg. Die Methode ist historisch erprobt, wenn auch ihre Erfolglosigkeit hinlänglich bekannt ist.
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt: Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ihrem Fahneneid getreu ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen.
Das berühmteste Beispiel für dieses Moving the Goalposts lieferte Hitler, der seinen Weltkrieg mit der Kapitulation der 6. Armee in Stalingrad getrost hätte beenden können. Eigentlich müssen der Winter 1943 und Winterkönig Stalin hatten Hitlers Kriegsziel vom Lebensraum im Osten ungültig gestempelt. Doch der Reichskanzler, der sich Führer nannte, wollte sein Spiel weiterspielen. 16 Tage nach dieser größten Niederlage, die die Wehrmacht bis dahin erlitten hatte, ließ er seinen Propagandisten Goebbels auftreten und ihn vor 14.000 Zuhörern nicht die Frage stellen, die sich eigentlich aufdrängte, wie konnte das geschehen, sondern 10 anders gelagerte Fragen wurden in den Sportpalast hineingerufen, von denen Frage Nummer 4 sich in das Gedächtnis eingebrannt hat.
Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg?
Nachdem auch alle anderen Fragen von dem ausgewählten Publikum mit einem frenetischen Ja beantwortet waren, endete Goebbels mit den Worten:
Nun, Volk, steh auf und Sturm bricht los!
Vergleichen heißt nicht gleichsetzen. Aber auch Donald Trump versucht in diesen Stunden, seine politisch, diplomatisch und militärisch trostlose Bilanz im Iran-Feldzug vergessen zu machen. Vergessen zu machen durch die Verschiebung der Kriegsziele und eine neue Aufpeitsch-Rhetorik. Auf Truth Social schrieb er von Samstag auf Sonntag:
Es ist durchaus möglich, dass sie es niemals lernen werden. Es könnte der Zeitpunkt kommen, an dem wir nicht länger vernünftig handeln können und gezwungen sein werden, die Aufgabe, die wir so erfolgreich begonnen haben, militärisch zu Ende zu bringen. Sollte das geschehen, wird die Islamische Republik Iran nicht länger existieren.
Das Ganze wurde begleitet von Raketenangriffen der US-Armee in der Straße von Hormuz. Und das Vorbild von Trump ist mit Sicherheit nicht, zumindest nicht mit Absicht, Adolf Hitler und Goebbels. Aber ein Vorbild lieferte unstrittig George Bush Junior im Oktober 2001. Ein Vorbild nämlich für dieses Verschieben der Pfosten, für die Eskalation in der Stunde der nahenden Niederlage. Kurz nach den Anschlägen auf das World Trade Center, da begann er nämlich den Afghanistan-Krieg, weil er die Drahtzieher dieser Angriffe auf das World Trade Center im Reich der Taliban vermutete.
And now, the Taliban will pay a price.
Und der Preis hieß Krieg. Der Afghanistan-Krieg begann.
On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
Moving the goalposts, verschieben der Torpfosten, war seine Strategie, als er nämlich merkte, das funktioniert gar nicht in Afghanistan. Der Krieg hatte sich festgefressen und kam nicht voran. Und was tat Bush? Er hat den Krieg nicht beendet und nicht abgeblasen, sondern einen zweiten Krieg gestartet. Der Irak-Feldzug nahm seinen Lauf. Das Volk brauchte ein neues Kriegstheater, meinte man im Weißen Haus. Bush wollte ablenken. Er wollte als Führer wahrgenommen, nicht als Geprügelter in den Bergen von Kabul. Also eskalierte er den Krieg. Nicht in Afghanistan, da lief's ja nicht gut. Er ließ die Kriegsmaschine nach Irak weiterrollen. Und er versprach damit nichts Geringeres als die Welt zu retten. Der Torpfosten war von Kabul nach Bagdad gewandert.
My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger.
Doch auch der Irakkrieg brachte den Beteiligten, Deutschland war diesmal nicht dabei, kein Glück. Die Beweise gegen Hussein, Saddam Hussein, waren nicht erdrückend, wie Bush behauptet hatte, sondern frei erfunden. Der Einzige, der damals Zweifel anmeldete, der den Bluff durchschaute, das war Joschka Fischer, der deutsche Außenminister, der den Amerikanern bei der Münchner Sicherheitskonferenz ins Gesicht sagte, er glaube ihnen kein Wort.
Excuse me, I'm not convinced. This is my problem. And I cannot go to the public and say, well, let's go to war because there are reasons and so on. And I don't believe in that.
Der Irakkrieg und später auch der Krieg in Afghanistan endeten mit dem Rückzug der amerikanischen Streitkräfte. Die Eskalation der Eskalation hatte die Niederlage verschoben, aber eben nicht aufgehoben. Beide Kriege waren nicht erfolgreich. Und damit sind wir in der Ukraine.
Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht rücken Truppen auf mehrere Landesteile vor. Nicht nur in die umkämpften Separatistengebiete im Osten. Die ukrainische Regierung verhängte das Kriegsrecht.
Hier schließt sich der Kreis. Putin marschierte und marschierte. Daraus wurde ein Stellungskrieg ohne Durchbruch. Auch nicht für ihn, aber auch nicht für den Westen. Die NATO-Staaten sehen bis heute nicht gut aus. In diesen Tagen wiederum werden Geländegewinne der russischen Armee gemeldet. Im ukrainischen Abnutzungskrieg also kann Putin sich allein schon deshalb als Sieger fühlen, weil er kein Verlierer ist. Der Versuch von Trump, ebenfalls mit aufs Siegertreppchen zu schlüpfen und in Alaska einen amerikanisch-russischen Diktatfrieden zu verabreden, der scheiterte. Und dann passierte es wieder. Das Verschieben der Torpfosten, die vorsätzliche Veränderung unserer Wahrnehmung. Denn aus heiterem Himmel begann Trump am 28. Februar 2026, 6 Monate nach dem erfolglosen Treffen mit Putin in Alaska, den Krieg. Den Krieg gegen die Islamische Republik Iran. Was für ein Ablenkungsmanöver, was für ein Fehler. Man könnte meinen, weil der eine Krieg nicht zum Sieg führte, wurde ein zweiter begonnen. Die Stunde eurer Freiheit ist nah, ließ Trump die Iraner pathetisch wissen.
I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside, bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations.
Was dann folgte, sind Massenbombardements und viele Tote und ein Lehrstück über den Einsatz der beweglichen Torpfosten. Trump variierte nämlich die Kriegsziele ein ums andere Mal. Vom Ende des Atomprogramms war die Rede, von der Einführung der Demokratie bis es schließlich nur noch um die Freigabe der Straße von Hormuz ging, die eigentlich schon vor Beginn des Krieges frei war. Wo also steckt der Witz? Trump sprach jetzt in schneller Abfolge vom Frieden, dann wieder von der Zerstörung einer ganzen Zivilisation, bis er vor knapp 2 Wochen in Versailles ein Memorandum unterschrieb, das eine Waffenruhe, tja, und erhebliche Zugeständnisse der USA vorsah. Sanktionsende für die Mullahs, Milliarden für den Wiederaufbau. Jetzt am Wochenende, nun die Wende von der Wende. Beide Torpfosten stehen jetzt wieder im Munitionsdepot der amerikanischen Armee. Frieden war gestern, es wird wieder bombardiert. Fazit: Das kann so nichts werden. Die Eskalation ist nicht der Vorbote des Sieges, sondern trägt die Kunde der Niederlage bereits in sich. Wenn Trump Pech hat, werden die Mullahs ihm seine Torpfosten persönlich nach Washington tragen und in den Garten des Weißen Hauses rammen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der ehemalige Bundeskanzler von Österreich, Sebastian Kurz, hat ein KI-Sicherheitsunternehmen gegründet. Er rät Staaten und Unternehmen dringend auf KI zu setzen, denn finstere Kräfte tun es auch.
Wenn Hacker jetzt gute KI-Systeme in die Hand bekommen, dann schaffen die es, solche Schwachstellen nicht mehr in monatelanger Kleinarbeit einzeln zu entdecken, sondern können Tausende innerhalb von wenigen Minuten entdecken.
Außerdem lernen wir die Gewinnerin des Ingeborg-Bachmann-Literaturpreises kennen. Pia von Versebe war vor Ort. Und ich spreche mit unserer Chefreporterin Politik, mit Carina Mössbauer, über die geplante Steuerreform. Diese Woche soll es soweit sein. Naja, und Anne Schwede, unsere Reporterin in New York, berichtet von der Landung der SpaceX-Aktie im Nasdaq und wir erfahren alles über den Münchner Skandal im Sperrbezirk. Die KI-Welle rollt auf uns alle zu, auch wenn manche versuchen, sie zu bremsen. Mittlerweile bedeutet KI mehr als Google durch ChatGPT zu ersetzen. Die künstliche Intelligenz arbeitet im Hintergrund, auf staatlicher Ebene, in den USA, im Militär, Geheimdienste, Strafverfolgung. Hier setzt man auf Palantir von Peter Thiel, ein Datenunternehmen. Die Software kann in erster Linie riesige Datenmengen durchsuchen und auswerten und so beispielsweise bei der Terror-, aber auch bei der Verbrechensbekämpfung helfen. Und an dieser Stelle hat der ehemalige Bundeskanzler von Österreich, Sebastian Kurz, seinen Auftritt. Nach seiner Karriere in der Politik wurde er Co-Gründer der israelisch-europäischen KI-Sicherheitsfirma Dream Security. Sie ist eine Art Alternativprogramm zu Palantir, verspricht Datensicherheit und Souveränität für uns Europäer. Meine Kollegin Luisa Nuhr, Mitglied der Chefredaktion bei The Pioneer, hat ihn befragt, was er da eigentlich baut, welche Gefahren uns hier in Europa durch Cyberattacken drohen und von wem und ob er nicht selbst daran arbeitet, den gläsernen Menschen zu erschaffen. Was er darauf geantwortet hat, das hören Sie jetzt.
Guten Morgen, Herr Kurz.
Schönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Sie gehen in den Bereich Datenanalyse mit KI. Das ist eigentlich, so habe ich es verstanden, was ganz Ähnliches zu dem, was Palantir macht, was ja in Deutschland relativ umstritten ist.
Unsere Grundidee war die folgende. Wir waren der Meinung, dass einfach es ganz viele Bereiche gibt, wo klarerweise es in Ordnung ist, Daten auf eine Cloud hochzuladen oder mit amerikanischen Anbietern zu arbeiten, so wie es im privaten Bereich ja auch in Ordnung ist, ChatGPT und anderes zu verwenden. Aber es gibt natürlich auch Bereiche, die sind sehr sensibel und da können Sie Daten nicht auf eine Cloud hochladen oder da brauchen Sie ein System, das Sie selbst kontrollieren können. Manchmal ist es so sensibel, dass Sie nicht mal eine Internetverbindung zulassen können. Und was wir bauen, Sovereign AI-Lösungen sind, ich nenne sie mal KI in einer Box, also künstliche Intelligenzlösungen für hochsensible Daten, die der Käufer, der Kunde nicht nur kauft und somit besitzt, sondern er betreibt es auch selbst und er kontrolliert es vollständig selbst. Also eine völlige Unabhängigkeit von anderen Staaten, von großen Playern und Anbietern.
Und was geht da rein, was kommt da raus? Ich meine, wir haben in Deutschland dieses Bild vor Augen, okay, da sind ganz viele Daten von uns vielleicht auch, wenn jetzt der Kunde zum Beispiel der Staat wäre und am Ende kommt da eine, ja, sage ich mal, Überwachungssoftware oder eine Analyse raus, die uns sozusagen zum gläsernen Menschen macht. Ist das realistisch?
Ganz im Gegenteil, sondern ich glaube, Sie hatten früher die Situation, dass Hacker also Schwachstellen gesucht haben. Das war eine mühsame Kleinarbeit, die haben monatelang oft gebraucht. Und in dieser monatelangen Kleinarbeit haben die Schwachstellen gefunden, sogenannte Zero Days. Und dann hatten sie einige, manche haben sie vielleicht verwendet für den Cyberangriff oder manche haben Schwarzmarkt weiterverkauft. Aber gleichzeitig gab es immer wieder Updates oder Sicherheitslösungen, die versucht haben, das bestmöglich zu verhindern. Hat eigentlich ganz gut funktioniert. Wenn Hacker jetzt gute KI-Systeme in die Hand bekommen, dann schaffen die es, solche Schwachstellen nicht mehr in monatelanger Kleinarbeit einzeln zu entdecken, sondern können Tausende innerhalb von wenigen Minuten entdecken. Das heißt, sie brauchen Cybersicherheitslösungen, die auch KI-basiert sind, um dagegen wirken zu können. Die 5 großen Nachrichtendienste, die 5 Eyes, haben unlängst zum Beispiel bekannt gegeben, dass sie der Meinung sind, dass innerhalb von wenigen Monaten die bisherigen Cybersicherheitslösungen nicht mehr ausreichend Schutz bieten werden, weil einfach die Entwicklung auch auf der Hackerseite so enorm sein wird. Und das ist eine Lösung, die wir anbieten für Staaten, für große Unternehmen. Und würde ich sagen, hat überhaupt nichts mit dem gläsernen Menschen zu tun, sondern ganz im Gegenteil, führt dazu, dass hoffentlich nicht eine Wasserversorgung oder eine Energieversorgung oder ein Flughafen oder eine Bank lahmgelegt werden können.
Aber Sie kennen das Beispiel bestimmt. Der deutsche Staat, auch wenn er es vielleicht nicht böse meint, geht zum Beispiel auch gegen Leute vor, die Robert Habeck Schwachkopf genannt haben. Man kann Menschen, sage ich mal, oder auch Organisationen, die angreifen wollen, was auch immer jetzt ein Angriff bedeutet, damit natürlich aufspüren.
Ja, schon, aber jetzt jemand, der jemanden Schwachkopf nennt, das ist ja keine mit Millionen staatlich unterstützte Hackergruppe, die im Untergrund irgendwo in Russland, in China oder in Südkorea tätig ist. Und ich glaube, das sind ganz unterschiedliche Themen, aber das Thema hybride Kriegsführung und Angriffe auf uns in Europa, das halte ich einfach für ein extrem relevantes. Es wird viel immer über die russische Bedrohung und den realen Krieg gesprochen. Der Punkt ist, ich glaube, die Gefahr, dass eine russische Rakete in Berlin oder in Wien oder in Zürich einschlägt, die ist sehr überschaubar, Gott sei Dank. Aber die Gefahr, dass einmal die Stromversorgung aus ist oder der Flughafen lahmgelegt ist oder dass es Drohnen gibt, die den Flugverkehr stören, also Cyberangriffe, Drohnenangriffe, all diese Dinge, das ist real und es wird einfach in Zukunft immer mehr zunehmen.
Sie haben Ihr Unternehmen mit Sitz in Israel gegründet. Warum schaffen wir es in Europa nicht, wo wir so viel erfunden haben, einfach mal diese neuen Technologien mitzuentwickeln?
Also zunächst einmal, wir sind ein europäisch-israelisches Unternehmen und wir haben genau das Ziel, nämlich zu zeigen, dass es möglich ist, in diesem Bereich auch erfolgreich zu sein, wenn man nicht aus den USA oder China kommt. Und ich glaube, wir waren es in Europa jetzt lange Zeit gewohnt, die Konsumenten für amerikanische Tech-Produkte zu sein. Ganz egal, ob das iPhone war oder Google oder Microsoft oder Facebook. Es ist völlig klar, das kommt aus den USA. Wir sind die Konsumenten, die Gewinne finden dort statt. Ist nicht ideal, aber daran waren wir gewohnt. Was jetzt erstmal stattgefunden hat, war, dass man nicht nur unglücklich ist, dass man nur der Konsument ist, sondern dass man auf einmal vielleicht nicht mal mehr der Konsument sein darf, wie jetzt zuletzt amerikanische Regierung entscheidet, dass von einem Tag auf den anderen eines der besten Modelle der Welt von Anthropic nicht mehr außerhalb der USA verwendet werden darf. Und das hat natürlich eine, finde ich, enorme Konsequenz, wenn man das zu Ende denkt, weil künstliche Intelligenz wird einfach so wichtig werden wie das Internet. Es ist die große Revolution, die alle Bereiche erfassen wird. Wie wir arbeiten, wie wir lernen, wie wir kommunizieren, wie Medien funktionieren, wie staatliche Verwaltung funktioniert. Und da in der völligen Abhängigkeit zu sein, das ist, glaube ich, untragbar. Und darum ist meine These, künstliche Intelligenz wird einfach ein wesentlicher Teil staatlicher Infrastruktur sein, so wie die Energieversorgung oder die militärische Infrastruktur. Und wir müssen schaffen, gerade in Europa, aber auch in anderen Ländern der Welt, ein Maximum an Souveränität und an eigenen Möglichkeiten zu bauen, die selbst besessen werden, kontrolliert werden und auf die auch niemand anderer Zugriff hat.
Wie schaffen wir es denn jetzt, das umzusetzen? Also liegt das an der Regulierung? Liegt das an fehlendem Geld, staatlichem Geld? Wie kriegen wir es hin, unsere eigenen Software vielleicht auch zu entwickeln? Oder ist da ein anderer Ansatz gefragt?
Nein, ich glaube, wenn man möchte, ist vieles möglich. Die großen LLMs, ja, da gibt es eine Konzentration in China und den USA. Und ich glaube, meiner Meinung nach sind die so weit voraus, dass es schwierig ist, das aufzuholen. In anderen
Bereichen.
Also
da Bereichen, schon mal nicht. Ja.
Ja, aber in anderen Bereichen, von Datencenter bis Anwendungsfälle, kleinere Modelle, spezifische Modelle, gibt ganz viele Bereiche noch, wo es sehr wohl möglich ist, mitzuspielen. Aber natürlich, politisch ist gut, wenn es ein Maximum an auch Innovationshunger gibt, wenn nicht alles reguliert wird, bevor es überhaupt erfunden wird. Und ich glaube, wenn es ein großes Bewusstsein gibt, dass das relevant ist. Man wäre in anderen Bereichen auch nicht gern abhängig. Also wenn jemand den Schlüssel zur Energieversorgung oder zur Wasserversorgung in Berlin hätte, außerhalb von Deutschland, würde man sich damit nicht wohlfühlen. Aber in einigen Jahren von jetzt wird KI eine ähnliche Relevanz für unser alltägliches Leben in allen Bereichen haben.
Alles klar, dann vielen Dank, Sebastian Kurz.
Danke vielmals für das Gespräch.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, in dieser Woche soll endlich die Struktur einer Einkommenssteuerreform beschlossen werden. Noch ist nichts entschieden, es wird immer noch hinter verschlossener Tür getagt. Ich bin jetzt verbunden, um mehr zu erfahren, mit unserer Chefreporterin Politik Carina Mössbauer. Carina, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Gabor.
Carina, sag mal im Ernst, der Haushalt bräuchte in Wahrheit ja keine Steuersenkung, sondern aufgrund der vielen Löcher und Lücken eine Steuererhöhung, oder?
Exakt, Gabor, du sagst es. Alleine die Haushaltslücke zu schließen, war ja ein enormer Kraftakt, der jetzt Monate gedauert hat. Die Kassen, tja, sie sind nun mal leer. Aber die Steuersenkungen, sie sind auch ins Schaufenster gestellt. Und aus der Nummer, würde ich sagen, kommt die Regierung nicht mehr raus. Die Union würde ja am liebsten alles über den Abbau von Subventionen finanzieren. Aber auch da, muss man sagen, wird es mühsam und unbequem, wenn es konkret wird. Beispiel Handwerkerbonus. Und die SPD besteht ja schon alleine wegen der Symbolik darauf, dass die berühmten starken Schultern noch mehr tragen. Daher wird es wohl beides geben. Steuersenkungen für kleinere und mittlere Einkommen, aber eben auch Erhöhungen. Vermutlich wird an der Reichensteuer geschraubt und eventuell auch bei der Mehrwertsteuer, Gabor.
Mehrwertsteuer, Carina, das ist doch ohnehin alles so teuer geworden durch die Blockade in der Straße von Hormuz. Geht da überhaupt noch was?
Genau, Gabor, du sagst es. Deswegen ist das ein sehr heikles Thema. Zumal Ökonomen ja weitere Preissprünge wegen des Irankriegs erwarten. Denn wenn die Düngemittel knapp und teuer werden, dann frisst sich die Preissteigerung ja durch die gesamte Produktionskette und landet am Ende auch mit Preisaufschlag auf dem Teller des Endverbrauchers. Aber genau deswegen wird eine Doppelstrategie diskutiert.
Doppelstrategie, das klingt interessant, aber auch ein bisschen düster. Wie genau sieht die aus? Sag uns.
Naja, Gabor, der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von derzeit 7% auf Nahrungsmittel, der könnte zum Beispiel komplett gestrichen werden. Gerade weil Geringverdiener ja gemessen an ihrem Einkommen überdurchschnittlich viel für Lebensmittel ausgeben. Dafür könnte aber der Regelsteuersatz von aktuell 19% steigen, zum Beispiel auf 21% oder 22%.
Und wie viel Milliarden bringt das dann eigentlich?
Ja, das kommt am Ende natürlich auf die genaue Ausgestaltung an. Aber laut Ökonomen über den Daumen gepeilt, bringt etwa ein zusätzlicher Prozentpunkt bei der Mehrwertsteuer etwa 16 Milliarden Euro. Eine kleine Steuersenkung, denn wir dürfen nicht vergessen, die Freibeträge, die müssen ja ohnehin angehoben werden. Aber eine kleine Steuersenkung, die wäre damit auf jeden Fall finanzierbar.
Na gut, dann starten wir mal in diese Woche mit der Möglichkeit auf eine kleine Steuersenkung. Vielen Dank, Carina.
Gerne, Gabor.
Der Ingeborg-Bachmann-Preis ist einer der wichtigsten Literaturpreise im deutschsprachigen Raum. Seit fast 50 Jahren treten in Klagenfurt Autorinnen und Autoren zum öffentlichen Wettlesen an. Und jedes Jahr wird dort nicht nur über Texte, sondern auch über den Zustand der Gegenwartsliteratur gesprochen, gestritten. In diesem Jahr hat die 32-jährige Autorin Lena Schette den mit 30.000 Euro dotierten Hauptpreis gewonnen. Und zusätzlich auch noch den Publikumspreis. Ausgezeichnet wurde ihr Text »Was wir tragen«. Eine Geschichte über die Freundschaft zweier übergewichtiger Außenseiterinnen, die die Jury für ihre sprachliche Kraft und ihre existenzielle Wucht lobte. Jetzt hören wir mal einen kleinen Ausschnitt aus ihrer Lesung.
was wir tragen. Wir finden zueinander, weil wir die dicksten Mädchen der Schule sind. Der Rest strömt in der Pause Richtung Mensa. Doch wir gehen zur Schultoilette an der Turnhalle, zu der sonst kaum jemand geht. Essen unsere Brote in den Kabinen. Auf dem Klodeckel sitzend, wo die Blicke nicht auf unseren kauenden Mündern ruhen. Eine von uns macht Musik auf dem Handy an. Und wir tauschen unter der Trennwand Salami gegen Marmelade. Manchmal singen wir ein bisschen mit oder lesen uns gegenseitig unsere Horoskope vor. Wir tragen billige Jeans, die mit der Zeit an den Innenseiten der Schenkel immer dünner werden, bis die Haut hindurchschaut. Und schwarze Shirts, die mit uns wachsen, bis sich entlang der Nähte kleine Löcher bilden.
Unsere Kollegin Pia von Versebe war in Klagenfurt dabei und hat den Wettbewerb von Anfang bis Ende verfolgt. Einen schönen guten Morgen, Pia.
Guten Morgen, Gabor.
Pia, hat Lena Schette den Bachmann-Preis aus deiner Sicht zurecht gewonnen?
Ja, also dieser Text über das Aufwachsen eines dicken Mädchens ist echt erschütternd, weil er so explizit ist. Während bei anderen Lesungen sich auch viel geräuspert wurde oder Leute mal getuschelt haben, war bei Lena Schettes Lesung wirklich atemlose Stille im Saal. Ich muss aber sagen, es war nicht der Text, der mich literarisch am meisten begeistert hat. Noch besser gefallen hat mir der Text Ostblockmädel von Kinga Todt, die den zweiten Preis bekommen hat.
Ostblockmädel, wir bügelten das Festkleid glatt. Sicher ist sicher. Die Vergangenheit verlässt man mit Stil. Mit den Luftballons stiegen wir höher. Aus dem Heißluftballon blickten wir auf die Kleinstadt hinab. Von hier sind wir geflohen. Wir wechseln den Namen, tauchen mit unseren Papieren in die Neusprache ein. Und wen bringt die Liebe auf die andere Seite der mysteriösen grünen Grenze? Was geben wir von uns auf, um uns anzupassen? Sai, sai, shoyom sarnyan, harom egyentul. Flieg, flieg auf den Flügen des Falken, über drei Berge hinweg.
Und mit der Autorin, Pia, hast du ja auch gesprochen. Was zieht sie an der deutschen Sprache so an, dass sie, auch wenn es nicht ihre Muttersprache ist, auf Deutsch schreibt und offenbar ja so einen Erfolg hat?
Die Ruhe. Diese Sprache hat mich immer beruhigt. Ich kannte die Sprache nur aus dem Fernseher und wegen der österreichischen Touristen, wie im Text auch es so steht. Und die Tonalität, die Melodie hat mich immer beruhigt, komischerweise. Und ich liebe diese, ich liebe diese Sounds. Ich finde sie so körperlich, so, so wirklich so richtig spannend, aber auch gleichzeitig beruhigend.
Vielen Dank, Pia. Wir sehen uns heute Abend auf der Bühne des Stage Operettenhauses in Hamburg, denn da gastiert unsere Pioneer-Live-Show. Bis später.
Ich freue mich auch, Gabor. Bis später in Hamburg.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, das weiß auch in dieser Woche wieder niemand besser als unsere Börsenreporterin an der Wall Street, Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Nach dem Raketenstart der SpaceX-Aktie und den dann darauf eintretenden, naja, ich würde schon sagen, erheblichen Triebwerksschäden, wird die Aktie wohl dennoch bald im Nasdaq gelistet sein, oder Anne?
Ja, in der Tat. SpaceX gehört zu den schnellsten Aufsteigern aller Zeiten in den Nasdaq 100 Index. Die Börse hat angekündigt, dass die Aktie bereits nach nur rund 15 Handelstagen jetzt in den Leitindex einzieht. Wenn alle formalen Kriterien erfüllt sind, dann kaufen indexnahe Fonds und ETFs, wie zum Beispiel der Tech-ETF QQQ, die Aktie jetzt schon nach Handelsschluss am 6. Juli. Offiziell ist SpaceX dann also ab dem 7. Juli im Nasdaq 100 vertreten, mit zunächst aber unter 1% Gewicht. Ermöglicht wird dieser Schnellstart durch neue Fast-Track-Regeln der Nasdaq, die besonders große Börsengänge deutlich früher in den Index lassen als früher. Weil aber der frei handelbare Anteil bei SpaceX noch relativ klein ist, kann selbst diese kleine Indexgewichtung spürbare Zusatznachfrage von passiven Anlegern auslösen. Also ein Stützkissen für den Kurs nach den ersten Turbulenzen, kann man sagen. Wichtig ist aber, für den beachteten S&P 500 Index bleibt SpaceX weiter erstmal außen vor. Dort gelten nämlich strengere Vorgaben zu zum Beispiel Laufzeit an der Börse und Profitabilität, die das Unternehmen frühestens in etwa einem Jahr erfüllen kann.
Und dann, Anne, sag uns, was wird in dieser Woche für die Anleger noch wichtig?
Also für die Anleger wird es eine kurze, aber doch ziemlich vollgepackte Woche. Die Börsen bleiben ja am Freitag wegen des Independence Day Feiertags geschlossen. Der große Aufreger kommt deshalb schon am Donnerstag, und zwar mit dem offiziellen Arbeitsmarktbericht für Juni. Erwartet werden rund 110.000 neue Stellen bei einer Arbeitslosenquote von 4,3%. Nach der zuletzt deutlich härteren Fed-Rhetorik schaut der Markt da natürlich auch ganz genau hin, ob sich der Jobmotor abkühlt oder eher neue Zinssorgen geschürt werden. Daneben gibt es weitere Unternehmensnews, nämlich zum Beispiel Honeywell bringt seine Luftfahrtsparte als Honeywell Aerospace separat an die Nasdaq. Und auch S&P Global spaltet sein Autodatengeschäft ab. Das sind zwei Deals, die vor allem für Industrie- und Infrastrukturanleger spannend sind. Außerdem füllt sich auch der IPO-Kalender weiter, unter anderem mit der Tech-Firma Bending Spoons und dem E-Scooter-Anbieter Lime. Auf der Agenda stehen außerdem noch Zahlen von Nike, ein großer AWS Cloud- und KI-Termin von Amazon in Washington und eine große Rede auch von Fed-Chef Kevin Warsh. Also alles Punkte, muss man sagen, die den Ton jetzt für die zweite Jahreshälfte definitiv an den Märkten mit angeben könnten.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
In München steht ein Hofbräuhaus, doch Freudenhäuser müssen raus, damit in dieser schönen Stadt das Laster keine Chance hat. Doch jeder ist gut informiert, weil Rosi täglich inseriert. Und wenn dich deine Frau nicht liebt, wie gut, dass es die Rosi gibt.
Während in den meisten deutschen Städten die Prostitution strikt geregelt wird, gibt es ein bekanntes Rotlichtviertel, wo ziemlich alles erlaubt ist. Und zwar in Hamburg auf der Reeperbahn.
Skandal um Rosi.
In München wurde anlässlich der Olympischen Spiele 1972 konsequent auf Verdrängung gesetzt. Die gerade von der Spider-Murphy-Gang besungenen Sperrbezirke wurden errichtet, verstärkte Polizeikontrollen und eine Stadtentwicklung, die eher das Rotlichtmilieu ausschließen als einladen wollte. In München sind rund 90% des gesamten Stadtgebietes Sperrgebiet und Prostitution ist in München faktisch nur in sehr wenigen ausgewiesenen Gewerbegebieten oder an bestimmten sogenannten Anbahnungsstraßen erlaubt. Hamburg ist anders. Hamburg geht aus historischen Gründen diesen anderen Weg. St. Pauli mit den Landungsbrücken war schon immer das Vergnügungsviertel der Stadt. Seeleute aus aller Herren Länder, Kneipen, Amüsementbetriebe und ja, eben auch die Prostitution, das gehört seit Generationen zum Stadtbild. So wurde die Reeperbahn zu einem Ort, an dem das Rotlicht jedenfalls nicht verschwand. Wir fahren heute Abend hin mit der Live-Version dieses Podcasts, mit dem Late Night Briefing und dem Late Night Briefing Team. Ab 19 Uhr fängt die Show an im Stage Operettenhaus direkt an der Reeperbahn. Mit dabei sind Jörg Thaddeus, Diana Kinnert, Alef Doğan, Chelsea Speaker, Pia von Wersibe und Christian Wulff, der ehemalige Bundespräsident. Er spricht mit Alef über die Zukunft der Union. Die beiden wollen über den Tag hinaus, auch über Friedrich Merz hinaus, denken. Ich glaube, das wird spannend. Für treue Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts habe ich eine Handvoll Tickets zur Seite gelegt. Profis schreiben mir jetzt schnell und unkompliziert an g.steingart@mediapioneer.com. Und dann meldet sich unsere Eventchefin Daria Kerber. Also, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, dann sehen wir uns heute Abend auf der Reeperbahn. Ich freue mich auf Sie, auf euch, auf Hamburg. Los geht's! Ich wünsche uns einen eisgekühlten Start in diesen neuen Tag, in diese neue Woche. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.